Gemeinsam durch die Galaxis. Mit Astronomin und Bochumer Planetariumsleiterin Prof. Dr. Susanne Hüttemeister und Musiker, Impro-Schauspieler und Astronomiejournalist Paul Hombach.
Hallo Susanne.
Hallo Paul. Wir freuen uns, oder ich freue mich, dass wir uns wieder zusammengefunden haben für die inzwischen schon vierte gemeinsame Folge von unserem Podcast, bei dem wir durch die Galaxis spazieren gehen. Diesmal ist es, glaube ich, eine Folge, wo ich dich mehr fragen muss, als du mich. Denn du machst ja astronomisch etwas ganz Besonderes. Nämlich etwas, das mit dem du auch auftrittst und das sich mit dem Begriff Sonnifikation verbindet. Jetzt weiß jeder, was Visualisierung ist. Ich mache was sichtbar und Astronomie lebt von tollen Bildern. Tolle Bilder vom James-Webb-Teleskop oder von Hubble oder auch von Hobbyastronomen. Jo. Aber Sonnifikation hat was mit Tönen zu tun. Wie macht man das denn?
Ja, es ist... Also wenn man etwas visualisiert, macht man es sichtbar. Wenn man etwas sonifiziert, dann verklanglicht man es. Das ist ein kompliziertes Wort und wir haben auch kein griffigeres, glaube ich, dafür. Und die Idee ist einfach, kann man Daten hörbar machen? Kann man bestimmten Zahlen, die Wissenschaft ja liefert in ganz vielen Bereichen, kann man da irgendwie bestimmte Klangereignisse dem zuordnen. Und ich wusste gar nicht, dass das Sonifikation genannt wird. Ich habe irgendwann mal in den 90er Jahren für eine Tagung von Planetenbeobachtern in Bayern, habe ich mal angefangen, das einfach vorzustellen. Ich hatte ein tolles Buch gelesen von einem belgischen Mathematiker Jean Mius. Und das hatte den Charme eines Telefonbuchs. Das sind nur Tabellen und Daten, Zahlen, zu allen möglichen Himmelsereignissen. Wann steht der Jupiter wo? Wann gibt es irgendwo eine Finsternis? Und wann sind die Anfänge von Frühling, Sommer, Herbst und Winter? Und das in endlosen Zahlenkolonnen. Jetzt denkst du, oh, das ist ja nicht gerade ein Buch, das einem früher Reich Ranitzky zur Lektüre empfohlen hätte. Nein, aber das Vorwort fand ich total spannend. Da stand nämlich drin, ja, wer das Buch liest, der wird die Schönheit der Natur und ihre Rhythmen so sinngemäß lieben und verstehen lernen.
Ah, und da ist bei dem Musiker, bei Rhythmen hat es geklingelt.
So, bei Rhythmus war ich eingefangen, da denke ich, wow, und Schönheit der Natur, okay, wo bitte ist die Schönheit in diesen Zahlen? Und ich habe dann angefangen, mal mit der Sichtbarkeit des Planeten Merkur, mir zu überlegen, das sind so bestimmte Daten und Tabellen und wie kriege ich das hin? Und dann habe ich tatsächlich was gebastelt und bei Sonifikation muss man gucken, du bist so ein bisschen ein Arrangeur als Musiker. Das heißt, die Natur gibt die Daten vor und du ordnest das zu. Und dann gucken wir mal, wie so ein Maler auf seine Palette gucken würde. Was sind denn die Farben, die ich habe? Ich habe zum Beispiel die Tonhöhe. Ist es ein hoher Ton oder ist es ein tiefer Ton? Oder ich habe die Klangfarbe. Ist es ein Klavier oder sind es Streicher? Und dann habe ich die Möglichkeit, ist es laut, ist es leise, ist es kurz, ist es lang? Und vor allem, was ist der Rhythmus? Wir kommen gleich noch dazu. Ich habe noch ein paar Beispiele, wo es wirklich auch um Rhythmus geht. Mhm. Und also letztendlich ist es dann die kreative Entscheidung, die kompositorische Entscheidung, was mache ich mit den Daten. Und ich glaube, die meisten fragen sich jetzt, wenn man sagt, der klingende Himmel, im Weltall klingt ja nichts. Susanne, Du weißt bestimmt, woran man einen Astronomen oder eine Astronomin im Kino erkennt. In einem Science-Fiction-Film.
In einem Science-Fiction-Film, aha.
Woran erkennst du daran?
Schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, wenn die Explosion im Universum zu hören ist.
Genau, oder beißt in den Kinositz vor Lachen. Ja, jedenfalls, im Weltall würdest du nie hören, dass irgendwas pium, pium, pium macht oder badauts, paf, explodiert. Im Weltall ist ja Vakuum und Vakuum überträgt keine Schallwellen. Wenn das anders wäre, wäre die Sonne brüllend laut, denn die Sonne ist tatsächlich auch eine reale Klangquelle. Also wenn wir über Sounds from outer space, wenn wir über kosmische Klänge, den klingenden Himmel reden, müssen wir gucken, kann da tatsächlich was klingen? Denn, wissen Sie mal so, ins Gedächtnis rufen, Sound, jede Art von Musik, ein Klang, hat was mit Bewegung zu tun. Also zum Beispiel, wenn eine Geige erklingen soll, musst du die Saite zum Schwingen bringen. Mhm. Und diese Schwingung überträgt sich über die Luft und kommt in dein Ohr, Trommelfell, und dann hast du es irgendwann, hörst du den Ton. Und oder du haust aufs Schlagzeug, dann wird ein Becken schwingen oder eine die das Fell auf einer Trommel wird dann zum Schwingen angeregt. Also das Ganze überträgt sich, und selbst ein Lautsprecher schwingt ja hin und her, damit er Rabatz machen kann. Also ist alles, unsere Stimmbänder, alles, was Töne machen kann, das hat mit Bewegung von irgendwas zu tun. Und natürlich geht es auch um Weltallbewegung.
Klar.
Aber es gibt eine Weltallbewegung, das heißt, da kreist der Merkur um die Sonne und wir kreisen um die Sonne und alle anderen Planeten, jeder kreist da irgendwie so um jeden. Aber du hörst es nicht. So von wegen die Harmonie der Sphären.
Ich habe aber ja die Chance, dadurch eine zeitliche Entwicklung oder eine zeitliche Abfolge darzustellen, was, wenn ich ein tolles Bild habe vom Teleskop, gar nicht so ganz einfach ist. Und auch bei den Teleskopbildern, klar, ich habe Helligkeit und Farbe und sowas. Und da ist auch die Frage, wie real ist das eigentlich, was ich da visualisiere, wird immer wieder gerne gefragt.
Ja.
Aber dann habe ich doch, wenn ich mir das überlege, bei der Sonnifikation sogar ganz natürlich noch eine Dimension mehr, nämlich die Dimension der Zeit auch noch drin.
Ja, das ist wirklich so. Und dann ist es nur noch die Frage so für mich, wie kommt denn jetzt diese Bewegung in die Musik rein? Oder wie setze ich die um? Die Sprache, in die wir erstmal die Bewegung übersetzen können, ist ja die der Zahlen. Das ist eine mathematische. Also du kannst ja tatsächlich mit jedem kostenlosen Sternenprogramm ausrechnen, wann, wo, welcher Planet steht. Und dann hast du eine Positionsangabe. Oder du hast bei Sternen die Angabe, wie weit sind die weg.
Ja.
Und dann überlegst du dir, wie ordne ich diesen Zahlen dem Ganzen was zu. Also die einfachste Bewegung, die uns ja auch wirklich prägt, ist die Drehung unserer Erde um sich selber. Das ist Tag und Nacht, das sind einfach die Tage, das ist unser Kalender.
Kommt mir jetzt so vor, als ob das ziemlich gleichförmig wäre, wenn ich das in Musik umsetze.
Klar, also wenn ich sagen würde, ich würde jetzt für jeden Tag, den die Erde sich dreht, einfach den Ton C drücken, dann ist das quasi schneller Vorlauf, dann ist das jetzt so, das wäre aber ziemlich langweilig. Ich bin einen anderen Weg gegangen, so mein Einstieg wäre jetzt, um mal zu zeigen, was ist, wie funktioniert das, ist zum Beispiel unser gregorianischer Kalender, die Anfänge der Jahreszeiten. Der Sommeranfang zum Beispiel, das ist meistens ein 21. Juni, es kann aber auch mal der 20. oder der 22. sein und in ein paar Jahrhunderten sogar tendenziell mehr und mehr der 19.
Ach ja, das ist doch auch beim Frühlingsanfang so,
genau,
dass der jetzt nie wieder auf den 21. März fällt, sondern nur noch auf den 20., weil sich der gregorianische Kalender eben doch nicht so ganz an die Natur anpasst, sondern nur ziemlich gut, aber nicht komplett.
Er ist sehr, sehr gut. Und bei der Bestimmung des Osterfests zum Beispiel spielt ja auch spielt der Frühlingsanfang, so wie er bei uns im Taschenkalender steht, nicht die Rolle, sondern der ist dann immer auf den 21. festgelegt und man versucht einfach möglichst den realen Sonnenstand nah am Naturwert zu halten. Jedenfalls, ich habe mal diese Geschichte mit den Anfängen der Jahreszeiten aus besagtem Buch, diesem Jean Mius, mir rausgeguckt, oder man kann natürlich auch beliebige andere Quellen nehmen. Da gibt es ja über Jahrhunderte Tabellen, wo man seit der Kalenderreform von 1582 genau sieht, wann immer der Tag des Sommeranfangs ist. Und wenn ich mir dann so einen Abschnitt rausgreife und sehe, dann ist der 21. Juni und ich sage, der 21. Juni soll jetzt immer ein C sein. Wenn es mal der 22. ist, ein D, das ist meine Entscheidung. Oder wenn es mal der 20. ist, soll es ein H sein. Und sollte es jemals der 19. werden, würde ich sogar noch einen Ton tiefer gehen aufs A. Und dann würde das meistens so klingen irgendwann so, weil es meistens der 21. ist und schon mal der 20. Ich würde quasi das wie Noten abspielen, aber das natürlich aus so einem Buch abzuspielen, würde nicht fehlerfrei gelingen und wäre auch ziemlich stupide. Ich habe das dann mal mit einem Sequencer gemacht und möchte das jetzt mal hier vorstellen. Vor allem.
Ja, das müssen wir jetzt hören.
Das müssen wir jetzt hören. Ich habe Folgendes gemacht und wir hören mal rein. Ich habe so mehrere Jahrhunderte Sommeranfänge verklanglicht, sonifiziert. Und das Tolle ist, ich habe das dann auch im Rechner noch schneller gemacht, was weiß ich, so 75% schneller gerechnet. Und das ist sowieso schon sehr schnell. Und das klingt so ein bisschen ja wie der Soundtrack von einer bestimmten Kölner Rock-Karnevalsband, die immer gerne mit Schottenröcken auftritt. Und deshalb improvisiere ich dann jetzt noch mal ein bisschen dazu. Wir hören jetzt mal rein.
Ich bin gespannt.
Das ist sozusagen Gregorianik 2.0, also gregorianischer Kalender. Sommeranfänge, wir blenden uns irgendwo in der Gegenwart ein und gehen so mal so 500 Jahre in die Zukunft circa. Jeder Ton ein Sommeranfang. Hey, hey, hey. Aber irgendwann rutscht es ein bisschen runter, hört mal.
Ja. Ja.
Da enden die Daten.
Da enden die Daten, da endet aber nicht die Zeit. Zum
Nein.
Glück, die läuft schon weiter. Aber ich glaube, man konnte schon hören, dass der 20. oder war auch schon 19. dabei?
Ja. In einigen Jahrhunderten kommt dann auch der 19. mehr und mehr ins Spiel. Und dann ist so nicht mehr der 21. die Regel, der so umspielt wird, ein Ton höher, ein Ton tiefer, sondern dann wird es eher auch mal dann eben der 19., der mit dem 20. wechselt. Das liegt eben daran, dass der gregorianische Kalender zwar viel, viel besser ist als Vorgänger, der julianische, aber über die lange, lange, lange Zeit ein bisschen zu viel korrigiert. Aber das ist wirklich Zukunftsmusik.
Das heißt, in ein paar hundert oder paar tausend Jahren werden sich unsere fernen Nachfahren, sofern es sie dann noch gibt, Gedanken darüber machen müssen, dass man das wieder anpasst vielleicht.
Im Prinzip
wenn man
das
ist möchte.
Der gregorianische Kalender ja adaptiv und das könnte man dann tatsächlich auch machen. Ja.
Ja. Du hast gerade schon über Ostern gesprochen, über die Osterregel,
ja,
die man irgendwie astronomisch kennt. Erster Sonntag nach Frühlingsvollmond, die aber eigentlich mathematisch festgelegt ist und die man auch vertonen kann.
Ja, also aus dieser Regel, dass jetzt liturgisch gesagt, immer der 21. März als Frühlingsanfang definiert ist. Und dann muss es danach der ebenfalls übrigens zyklisch gezählte Mond, der aber den Naturwert auch immer sehr, sehr gut trifft. Also der erste Vollmond nach dem Frühlingsanfang und der darauffolgende Sonntag muss es sein. Also dann wäre ja, wenn der 21. ein Sonntag ist, der frühestmögliche tatsächlich ein 22. März. Der spätestmögliche Termin ist der 25. April. Also auf 35 verschiedene Termine kann Ostern fallen. Und die Frage ist natürlich, hört man da irgendein Muster raus oder gibt es da eine Regelmäßigkeit? Und das siehst du den Zahlen nicht unbedingt an, aber ich habe mal ein Experiment gemacht. Also ich habe jetzt wieder Tonhöhe und Datum genommen. Also wenn zum Beispiel der was haben wir
also dieses Jahr?
Dieses
Jahr war es ja ganz harmlos. Da war es der 9. April, irgendwie so mittendrin.
Der 9. April wäre bei mir ein G. Das wäre bei mir ein G. Ne? Wenn es der 1. April gewesen wäre, also 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, wär's ein H gewesen. Also ich habe zwischen dem 23.3. ist das D und hier ganz hoch oben wäre der 25.4. Das sind so die Bereiche, in denen das, auf die das fallen kann. Und auch da habe ich jetzt mal mehrere Jahrhunderte einer Tabelle entnommen, habe mir einen Riesenpott Kaffee genommen und viel Zeit und habe das dann in einen Sequencer eingegeben, schon vor Jahren.
Lass hören.
Und dann habe ich das auf Play gedrückt und dann bin ich wirklich umgefallen. Ich habe das noch mit einem Orgelsound kombiniert. Und ja, wir hören mal rein, das wird nicht das Ganze. Ich habe da so 500 Jahre auf eine Minute komprimiert, hören mal so etwa 30 Sekunden, blenden uns da mal ein in die, ja, ich nenne es mal die Ostertoccata. Also alle Osteranfänge über Jahrhunderte jetzt im schnellen Vorlauf. Musik.
Es klingt erstaunlich nach Musik.
Ja, es gibt darin keine Regelmäßigkeit. Es ist so wie Bach auf Koks, irgendwie so ein bisschen, ja? Also so, es ist, ja, es, du hast das Gefühl, es schraubt sich höher und höher. Es würde irgendwie immer weiter nach oben gehen. Aber
es kommt eigentlich nirgendwo an.
Nee, es kann nirgendwo ankommen, weil dein höchster Punkt wäre dieses H, der 25. April in meiner Zuordnung. Und höher als das kann es nicht gehen. Und trotzdem hast du das Gefühl, es schraubt sich nach oben. Also echt eine Auferstehungsmusik zu Ostern. Das ist so ein bisschen vergleichbar wie mit diesen Bildern von dem Maler Escher.
Escher.
Ja, da gibt's
fiel mir gerade auch ein.
Ja, der Escher. Das ist im Grunde das akustische Pendant zu dem, was Escher malt. Also das ist so eine Treppe, die immer höher geht und du weißt, das kann nicht sein. Aber es klingt so. Unser Ohr sucht ja genau wie unser Auge nach Strukturen. Du denkst, da wow, da sind Akkorde, das geht nach oben, das schraubt sich immer weiter. Aber das ist eine akustische Illusion.
Das ist spannend. So wie es optische Illusionen gibt, wo man meint, irgendwas zu sehen, was wirklich nicht da ist, man aber echt überzeugt davon ist, gibt es das akustisch auch.
Ja.
Das ist das und sogar im Universum findet man es wieder.
In der Tat. Ich würde dir jetzt gern ein Beispiel mit Rhythmik zeigen. Mhm. Und da reden wir über einen Himmelskörper, über den wir schon eine Folge gemacht haben, nämlich die bezaubernde Venus. Die Venus, die kann in ganz, ganz seltenen Fällen einmal zwischen Erde und Sonne hindurchziehen. Dann gibt es einen Venus-Transit. Und das gehört zu den seltensten.
Wir haben beide, glaube ich, zwei gesehen.
Wir haben beide zwei gesehen. Die zwei,
aber
die man,
das war's dann. Wir werden keine weiteren mehr sehen.
See you again 2117. Ja, da.
Ja. Das ist eine Herausforderung.
Ja, das ist eine Herausforderung, ja. Also es gibt tatsächlich nur 4 solche Ereignisse in 243 Jahren. Und die sind dann auch brutal ungleichmäßig verteilt. Und zwar, du hast immer so Pärchen von 8 Jahren und dann ist eine Pause von 122 Jahren. Und dann kommt das nochmal wieder so ein Pärchen von 8 Jahren, 2 hintereinander. Und dann dauert es nochmal 105 Jahre, bis dieser Zyklus von vorne losgeht. Also,
ja, und das 8 Jahre Pärchen haben wir hingekriegt.
Das haben wir hingekriegt. Und jetzt,
aber mehr als ein Jahrhundert ist jetzt doch irgendwie mühsam.
Genau. Und die Frage ist, was bitte ist das für ein schräger Rhythmus? Was soll das für ein Rhythmus sein? 805. Ich habe hin und her überlegt, ob ich das so als eine Art Partitur schreiben kann. Und ist mir so näherungsweise gelungen. Das Beste war ein 61-Achtel-Takt.
Das klingt jetzt nicht nach
Das klingt nicht nach Helene
normaler
Fischer.
Klassik
nein,
in der Schule
nicht wirklich lernt. Es ist tatsächlich etwas kompliziert. Ich habe so eine Art Metronom gemacht. Am besten, ich lasse das schon mal laufen und dann werde ich auch gleich so ein bisschen improvisieren. Da tun sich echt Abgründe der Zeit auf. Diese Tom-Tom-Schläge, bam, bam, sind die 8 Jahrespaare. Einmal immer im Juni, einmal im Dezember. Ding, dang. Und dann jedes Ticken, jedes Tack, Tack, Tick, sind 8 Jahre. Und dann klingt dieser Rhythmus so. Und das geht auch über Jahrtausende. Und da tun sich zeitliche Abgründe auf. Ich spiele mal was dazu. Und so weiter.
Es klingt mystisch ein bisschen.
Ja, so ein bisschen was wie Time von Pink Floyd. Auch das ist natürlich eine Arrangiergeschichte, wie ich das instrumentiere. Also ich wollte zur Orientierung eben dieses Metronom durchlaufen lassen. Und das Schöne beim Podcast ist, ihr könnt an dieser Stelle mit diesem Wissen nochmal zurückspulen und euch die Stelle nochmal anhören. Und man kriegt so einen Eindruck für diese gewaltigen zeitlichen Abgründe, die dazwischen liegen. Und auch hier haben wir ja einen extremen Zeitraffer. Ding, 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 ding. Jedes Ticken gleich 8 Jahre. Und ja, ein Rhythmus fast für die Ewigkeit. Natürlich nicht,
und
wirklich.
Und wenn man dann auch noch weiß, dass die Venustransits vor einigen Jahrhunderten Leute zu weiten Expeditionen veranlasst haben, weil man daraus nämlich auf eine etwas komplizierte Art und Weise die Entfernung der Erde zur Sonne, die man damals noch nicht kannte, ableiten kann, dann kriegt das nochmal vielleicht sogar eine zusätzliche Tiefe. Aber jetzt sind wir im Sonnensystem.
Ja.
Und im Sonnensystem gibt es ja viele Planeten, die sich mit der Erde in ganz unterschiedlicher Weise bewegen. Das müsste doch für Sonnifizierer wie dich ein echtes gutes Jagdgebiet sein.
Ist es tatsächlich. Ich habe im Grunde so ein kleines, für mich kleines Gedankenexperiment gemacht. Wenn ich mir das Sonnensystem von oben angucke, sagen wir mal so das eher innere Sonnensystem, so von Merkur bis höchstens Jupiter. Und wenn ich dann in Gedanken ein Klavier, eine Tastatur dem Ganzen in den Weg lege und würde mal sagen, immer wenn da ein Planet vorbeikommt, muss die entsprechende Taste runtergedrückt werden. Soweit kann man sich es, glaube ich, gut vorstellen.
Ja.
Und jetzt würden wir da natürlich bei der, also erstmal müssten wir gucken, in dem Maßstab, wenn das Klavier quer zum Sonnensystem liegt und die Sonne ist so das hohe C, dann wäre die Erde wäre ein D. Also die Sonne wäre ein C, der Merkur wäre ein Ass. Ich spiele es mal dazu. Da wäre die Sonne, da wäre der Merkur, da wäre die Venus. Erde ist ein D, aber würde nur alle ein Jahr, pro Jahr, Erde hat ein Jahr Umlauf, jedes Jahr würde die Erde hier einmal das D machen. Der Mars würde hier ein A machen und der Jupiter alle 12 Jahre, bomm, hier unten ein Ass. So, und das habe ich dann 10 Millionen Mal beschleunigt und ich habe mal gesagt, lass den Merkur mal den Rhythmus vorgeben. Also Sonne hat den Dauerton.
Ja, der ist ja der Schnellste.
Merkur ist der Schnellste, der macht dieses Ass mit Klavier. Aha. Dann habe ich die Venus als liebliche Flöte, der Abendstern. Für die Erde habe ich jetzt eine Stimme genommen, die kommt jetzt dazu. Jetzt kommt die Erde. Da ist sie schon.
Mhm.
Und dann kommt der Mars als Tröte, klar, der Kriegsplanet, der rote. Und ihr werdet natürlich sofort hören, wenn der Jupiter hier einsteigt. Der Jupiter kommt gleich alle 12 Jahre. Paf, mit der Pauke.
Mhm.
Und wenn du die Töne guckst und ich spiele dazu, kann man wirklich sagen, das Sonnensystem hat den Blues. Der Sonnensystem Blues.
Es ist erstaunlich.
Ja, es ergibt sich aus diesen mittleren Abständen, die ich genommen habe. Daraus ergeben sich ja bestimmte Töne. Und diese Töne würden im Grunde einen Akkord formen. In diesem Fall wäre das so, ja, ein F-Dur, F-Moll 6 für die Jatzer unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und das ist allein dadurch, dass es mal das Ass und mal das A gibt, das ist so ein bisschen unbestimmt, ja. Das ist im Grunde Bluesharmonik. Das wusste ich vorher nicht, aber sowas findest du eben raus, wenn du eine Idee hast, ach, da, was würde passieren, wenn? Und dann setzt du das um und dann bist du erstaunt über das Ergebnis, was die Natur aus ihren Daten liefert.
Wirklich erstaunlich. Okay, wir hatten jetzt die Erde, die sich um sich selber dreht, die sich um die Sonne dreht, Kalender. Wir hatten das Osterfest, hat auch was mit Kalender zu tun. Die Venus, die Planeten, kann man denn, wenn wir schon gemeinsam durch die Galaxis spazieren, noch weiter rausgehen zu den Sternen? Findet man da was?
Ich habe mir mal was überlegt, was man vielleicht mit Entfernungen machen kann. Und ich dachte, so, je ferner ein Stern ist, desto höher soll der Ton sein. Dann könnte ich doch einen Stern sonifizieren. Dann muss ich mir einen Ausgangspunkt überlegen. Das wäre ja so ein tiefes C. Das wäre, wenn ein Stern 10 Lichtjahre entfernt ist. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ich würde immer eine Taste auf dem Keyboard raufgehen für je 10 Lichtjahre.
Mhm.
Und dann kann ich mir noch überlegen, Lautstärke, wenn das ein heller Stern ist, soll der was lauter sein. Wenn der ferner ist, wenn der schwächer ist, soll er ein bisschen leiser sein. Und ich habe sogar noch über 3 verschiedene Klangfarben die Sternenfarben, die es ja auch gibt, rein kodiert. Mit Klavier, Orgel und für die ganz heißen blauen Sterne habe ich dann eine Geige genommen. Also 3 Klangfarben entsprechen auch noch 3 Spektralklassen. Das auch noch. Aber mir wäre es jetzt erstmal wichtig vom Hören, den Unterschied zu hören. 2 ganz bekannte Sternbilder. Wir haben die Cassiopeia, das Himmelsweh und wir haben natürlich den großen Wagen.
Das heißt, wir machen jetzt das hörbar, was man manchmal in irgendwelchen Fluren, Gängen und Museen aufhängt, nämlich, dass das Sternbild am Himmel ja eigentlich keine Sterne, keinen echten Zusammenhang zwischen den Sternen bedeutet, sondern dass der Raum tief ist und die total unterschiedlich weit weg sind. Das kann man sich visuell vorstellen, da kann man Modelle bauen und klanglich geht das auch.
Genau. Also wir würden die Tiefe in den Sternbildern jetzt versuchen, mal hörbar zu machen. Mhm. Die 7 Sterne des großen Wagens, zum Beispiel die Kasten mit der Deichsel, die scheinen ungefähr gleich hell zu sein an unserem Himmel, aber sind sie auch wirklich gleich weit weg? Mal gucken, wie der große Bär klingt. aber auch brummt. Mal gucken.
Also ganz gleich weit weg sind sie offenkundig nicht.
Nicht, aber sie sind ziemlich nah beieinander.
Aber sie sind ziemlich nah zusammen.
Die sind so im unteren Bereich. Also der Bär ist wirklich ein Brummbär. Das also ist alles brummt, nicht so furchtbar weit weg.
Er brummt schon ziemlich. Aber da könnte man jetzt astrophysikalisch sogar erklären, dass die sich relativ gemeinsam in der Milchstraße bewegen. Also die gehören ein bisschen zusammen.
Ja, ja, das kann man wirklich hören, dass die so im Verbund...
Relativ nah beieinander.
Genau.
Auch wenn sie nicht alle gleich weit weg sind.
Jetzt gucken wir mal das Himmelsweh oder hören mal das Himmelsweh im Vergleich. Die Cassiopeia, dieses Weh, das sind 5 Sterne jetzt, wie die sich jetzt verteilen. Die sehen auch alle mehr oder weniger gleich hell aus am Himmel, aber hör mal, wie sich das verteilt.
Also da ist einer oder 2 sind ja wohl ganz anders.
Extrem gespreizt. Da ist ein 3 oder 4 gestrichenes Gis. Also das ist so hoch, dass ich das, der ist so weit weg, das könnte ich kaum darstellen mit dem Keyboard. Das musste ich noch mit dem Computer noch höher setzen irgendwie. Aber das geht. Also das ist eine ganz andere Verteilung. Und da gibt es natürlich auch im Internet jetzt Beispiele. Das war ein Beispiel von mir, aber das kann man, so Entfernungsding kann man natürlich mit allem Möglichen machen. Ich habe mal beim Astronomy Picture of the Day gesehen, das ist eine recht beliebte Seite, das wird von der NASA herausgegeben. Da gibt es jeden Tag ein neues, tolles Astrobild. Und manchmal gibt es da auch was mit Sonifikation. Und da gab es im August 21, 2. August 21, gab es das Hubble Ultra Deep Field, da hat das
Hubble-Teleskop. Jetzt sind wir aber über die Milchstraße dann auch schon ganz weit hinaus.
Jetzt ganz,
und
ganz
in
tief
den fernsten Bereichen des Kosmos. Bei
genau,
den Galaxien,
jetzt gehen wir mal in die aller tiefsten Tiefen des Alls. Und da gab es jetzt eine Idee, dass man, ich fahre da mit dem Cursor gerade mal über das Bild. Und je nachdem, wo ich da antippe, da ist je tiefer das Ganze ist, je tiefer der Ton ist, desto weiter weg. Also umgekehrt wie bei meinem Sternbeispiel, aber das ist ja künstlerische Freiheit. Das heißt, jeder Galaxie, auf die mein Cursor hier stößt, ist ein Ton zugeordnet. Und ja, da kann man wirklich sich mal auch vergegenwärtigen, diese roten Galaxien, die fernen, die klingen eher tiefer. Und wenn ich hier auf so eine blaue mal gehe, oh, pling, kommt ganz hoher Ton.
Also
man kann über die Tonhöhe auch hier die Tiefe, diesmal sind es nicht Sterne, sondern ungleich weiter weg, ganz genial.
Ja, da sind wir.
Ein ganzer Galaxien, ein Haufen von Galaxien.
Da waren wir gerade bei den Sternen im Bereich von Lichtjahren, vielleicht ein paar hundert Lichtjahre, bei dem, der am weitesten weg ist in der Cassiopeia, vielleicht auch mehr als 1000. Aber bei den Galaxien sind wir jetzt bei Milliarden Lichtjahren, bei denen die am weitesten weg sind.
Genau. Genau,
und man kann es hörbar machen.
Man kann es hörbar machen. Und es gibt natürlich auch wirklich Dinge, die man direkt aus dem All trotz allem hören kann. Jetzt nicht unbedingt Schallwellen, aber Susanne, du bist ja von Hause aus Radioastronomin. Und wo ein Radio ist, muss es ja eigentlich auch Musik geben oder zumindest was auf die Ohren geben. Ja. Und jetzt müssen wir über Pulsare reden und das erklärst du am besten.
Ja, Pulsare, naja, da sind wir aber schon bei ziemlich hohen Tönen, wenn ich mir das so überlege. Ich bin gespannt, wie du das machst. Denn Pulsare sind die Reste von massereichen Sternen, die eine Supernova hinter sich haben. Die sind also explodiert und haben den größten Teil ihrer Masse abgeworfen ins All. Daraus können noch wieder neue Sterne entstehen. Aber es bleibt was übrig, nämlich ein Neutronenstern. Ein Neutronenstern ist sowas wie ein überdimensionaler Atomkern, der die doppelte Masse unserer Sonne hat. Größe 20 Kilometer ungefähr. Also so groß wie vielleicht das Bochumer oder auch das Bonner Stadtgebiet, aber mit der Masse von zweimal unserer Sonne. Und die Teile rotieren. Der Stern hat auch schon rotiert und dann hat man diesen Eiskunstläufer-Effekt, dass wenn das Teil sich ganz, ganz klein zusammenzieht, dann rotiert das immer schneller. Jetzt rotiert das eigentlich viele Male pro Sekunde. Es gibt welche, die im Millisekundenbereich ihre Umlaufperiode haben. Wie mache ich das denn hörbar? Das ist doch ziemlich schnell.
Ja, so Pulsare sind ja wie Leuchtturmfeuer. Ne? Durch diese starken Magnetfelder kommt da so ein gebündelter Radiostrahl an. Und wenn wir in dem Kegel sind, können Radioteleskope...
Dann hört man diese Pulse.
Dann hört man die Pulse.
Und also
dann hört man,
alle, weiß ich nicht, ja. 10 oder 100 Millisekunden ein. Und das gibt mir eine Frequenz.
Ja, ich habe einen jetzt, glaube ich, das ist der Vela-Pulsar. Ja. Und dieser Vela-Pulsar... Der rotiert 11 Mal pro Sekunde. Und wenn man diese Pulse,
das ist sowas
alles
wie
Daten.
11 Hertz.
Genau. Das sind Daten, die sind entweder von dem Radioteleskop Jodrell Bank in England oder von Effelsberg bei uns. Und also der ist zum Beispiel, der klingt wie so ein Kuttermotor.
Okay.
Also das ist jetzt 11 Sekunden. 11 Umdrehungen, elf Umdrehungen pro Sekunde.
Also ziemlich tiefer Ton kann ich aber hören.
Kann man hören, genau. Das ist so ein Puls. Jetzt habe ich hier einen, der ist viel bedächtiger. Der hat 1,4 Drehungen pro Sekunde.
Oh, der ist ziemlich langsam für einen Puls.
Der ist ziemlich langsam und das habe ich mal so umgerechnet in Beats per Minute und habe da einen Funky Track zu. Den lasse ich da mal laufen. Das ist für mich der Funky Pulsar. Wir hören erst den Pulsar und dann spiele ich ein bisschen dazu. Das ist sein Beat. Und der läuft immer so weiter, Jahrhunderte, Jahrtausende lang.
Ja.
Der hält im Gegensatz zu vielen Schlagzeugern auch sehr gut das Timing.
Der hält extrem gut das Timing. Dafür benutzt man die manchmal auch. Hier bei uns in Effelsberg, in Deutschland, in der Eifel, da gibt es eine Arbeitsgruppe, die ganz kleinen Veränderungen sucht, die aber die Pulsare als eine der exaktesten Uhren, die es im Universum gibt, tatsächlich verwendet. Mhm. Ganz unterschiedlich schnell, haben wir jetzt gehört.
Ja, es gibt noch einen ganz, ganz schnellen. Der dreht sich tatsächlich, also der war jetzt 1,4 Mal pro Sekunde.
Oh,
und der nächste dreht sich jetzt 642 Mal pro Sekunde. Das ist das so schnell, dass es den fast zerreißt. Das ist ein hoher, unangenehmer Ton. Ich warne alle schon mal. Es klingt ein bisschen nach Zahnarztbohrer, aber es ist tatsächlich ein F. Und passt mal auf, es fängt an wie Zahnarzt, aber es endet als Mozart. Seid ganz beruhigt.
Ja. Ja. Also zugegebenermaßen hat mir der Kuter besser gefallen.
Ja, der coole.
Der klang irgendwie angenehmer, aber... So ist die Natur.
So ist die Natur, ich kann es nicht ändern, aber es gibt noch einen, vielleicht jetzt hier, wenn so ein bisschen wieder Party und Festival ist im Sommer, vielleicht hier der Pulsar im Krabbennebel.
Das ist der bekannteste.
Das ist der bekannteste und der hat 30 Umdrehungen, der macht so, hört selber. Für mich ist das der Techno-Pulsar und ich spiele ihn an und dann spiele ich was dazu.
Thank you. Das konnte man doch wieder gut hören und erinnert.
Das
konnte man
gut hören. Aber dann, was hältst du von dem hier? Das ist der PSR 2021 plus 51 im Zyknus. Und das ist für mich die coolste Sau im Universum. Der klingt doch wie so ein, ja, als würde so ein Jazz-Schlagzeuger mit Besen auf einer Snare spielen. Ne? So.
Lass hören. Es ist erstaunlich, was es im Universum so gibt.
Ja.
Also der klang
ein
ja richtig toll. Ein Jazzpulsar. Und die Vielfalt von dem, was man da abbilden kann, insgesamt ist ja von der Erde bis zu den Tiefen des Kosmos eigentlich ja genauso unbegrenzt, ja natürlich genauso unbegrenzt, wie bei den Dingen, von denen man sich Bilder macht.
Ja. Genau.
Also ist eine ganz andere, neue Dimension.
Ist das Thema aus Daten, Töne und Klänge machen, das wird immer wieder mal alle paar Jahre so als der neueste, heiße Scheiß so vorgestellt. Dabei ist das eigentlich ein bewährtes Verfahren. Und es ist eine wunderbare Zugangsmöglichkeit auch für Menschen, sagen wir, für blinde Menschen zum Beispiel, aber auch insgesamt didaktisch. Warum sollen wir auf diesen wunderbaren Hörsinn verzichten? Der ist so mächtig wie der Sehsinn auch auf seine Weise. In manchen Dingen sogar noch genauer als das Visuelle. Und wenn es uns doch gelingt, Dinge nicht nur sichtbar zu machen, sondern auch hörbar, dann haben wir einen ganz wunderbaren Kanal geöffnet, um die Schönheit des Alls Menschen näher zu bringen.
Ja, ist echt eine Dimension, an die wir alle, auch ich glaube ich, viel zu selten denken, dass man das machen kann.
Ja, ich lade dich jetzt noch ein, abschließend. Das ist jetzt zwar keine Sonifikation, aber ich bin ja auch ein Mensch, der aus dem Impro-Theater kommt. Und ich würde gerne einfach ein Lied improvisieren, jetzt völlig ohne reale Daten im Hintergrund, einfach so aus Spaß. Und das heißt, du könntest dir jetzt ganz spontan ein Himmelsobjekt wünschen, irgendeins, von dem du sagst, das ist viel zu selten mal in den Blickpunkt gerückt, oder einfach nur dein Lieblingsobjekt.
Ein Himmelsobjekt, das womöglich viel zu selten in den Mittelpunkt gerückt wird. Naja, also vielleicht nehmen wir sogar eines, das viel missverstanden worden ist.
Okay.
Um Weihnachten herum, Anfang des Jahres und danach war ja immer die Rede vom grünen Kometen, der nicht grüner und weniger grün war als die meisten anderen, der Komet ZTF. Viel sind wir danach gefragt worden. Wir haben ihn auch gesehen. Vielleicht hat der eine oder die andere unserer Hörerinnen und Hörer ihn auch versucht zu sehen. Also Komet aus den Tiefen des Sonnensystems, grün oder vielleicht auch nicht so grün.
Also okay, ich soll den grünen ZTF besingen. Jetzt machen wir es noch für mich mit einer Zusatzschwierigkeit. Ich brauche Vorschläge, was könnten Musikstile sein? Oder im Stile von wem oder was?
Naja, also ich sitze ja in Bochum.
Ja.
Da ahnst du jetzt, fürchte ich schon, was kommt. Das kann doch nur der Herbert sein. Machen wir einen grünen Kometen, der gar nicht grün war. Doch, der war schon grün, aber nicht grüner als andere. Im Stil von Herbert Grönemeyer.
Ich probiere es einfach. Okay, der Komet ZTF. Okay, ich Grönemeyer. Möge die Übung gelingen. Du bist ein Komet und du warst grün. So sahen wir dich durch das Sonnensystem ziehen. Doch wo kommt die Farbe her? Was war der Kohlenstoff? Das fällt mir als Reviermensch nicht schwer. Das war einfach ein Molekül.
das in der Sonne so strahlt, deswegen der Komet. ZDF mit der grünen Farbe prahlt, hey! Leider kommt der Komet nicht zurück. Ist ziemlich weit draußen und für uns entrückt. Je mehr er weit rausgeht, desto schlechter, man ihn sieht. Schade, ja.
Herbert Grünemeyer.
Der grüne Komet, ja.
Fantastisch. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, am Ende noch einen kleinen Hinweis auf ein Live-Programm.
Ja.
Wir sind ja im Moment in diesem Jahr im Wissenschaftsjahr, offizielles Wissenschaftsjahr des Bundesforschungsministeriums. Das gibt es jedes Jahr, aber dieses ist für unser eins ein ganz besonderes, weil nämlich das Thema unser Universum ist. Da machen wir in Bochum, da machen wir in ganz Deutschland, aber auch wir hier in Bochum ziemlich viel als Programm. Und insbesondere werden wir Anfang Juli einen riesigen Mars, der 7 Meter im Durchmesser ist, ganz nah in der Bochumer Innenstadt in der Christuskirche hängen haben. Und da gibt es natürlich ein tolles Programm drumherum. Und am 6. Juli... Das ist ein Donnerstag.
Das ist ein Donnerstag. 6. Juli, 17.30 Uhr.
Gibt es denn Paul zu hören?
Ja, in der
Christuskirche. Mit dem klingenden Himmel.
Der klingende Himmel, genau. Da kommen diese Beispiele, die gerade gehörten, und noch andere und sehr viel interaktive Musik. Das heißt, da könnt ihr hinkommen. Wünscht euch eure Lieblingshimmelsobjekte und dann mache ich da Songs draus. Ganz spontan.
Genau, ihr könnt schon mal nachdenken, wenn ihr in der Nähe von Bochum seid, welchen Stil und welches Himmelsobjekt ihr dem Paul dann live vorschlagen wollt. Wir freuen uns auf euch und sagen für dieses Mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Gemeinsam durch die Galaxis. Eine Produktion des Planetariums Bochum. Ton und Schnitt Johannes Gras. Redaktion und Projektleitung Jennifer Christoph. Artwork Maike Weißner.